Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Das letzte Grundstadion ist noch nicht fertig umgerüstet. Ein paar Sicherheitsmassnahmen fehlen noch. Der Uetliberg Kulm ist einen Schritt weiter. Alle Parteien haben einen Vertrag zu der Nutzung unterschrieben. Der Versicherungsbranche geht es sehr gut. Im Raum Zürich soll es ein paar hundert neue Arbeitsplätze geben. Und später in der Sendung, wenn der Blick über den Zürichsee auch ein Blick über den Bosporus ist. Die türkische Autorin Asle Erdogan ist für ein halbes Jahr Gast in der Stadt Zürich. Das Wetter schön und eisig kalt. Am Mikrofon Margrit Meier. Das letzte Grundstadion ist, wenn die Rückrunde am Sonntag abpfiffen wird, noch nicht ganz fertig umgerüstet. Die 2 Meter hohen Häge, die das Spielfeld begrenzen, und die massiven Abschrankungen aus Stahl und Sicherheitsglas zwischen den Sektoren sind noch nicht überall montiert. Das bestätigt der Sprecher vom Stadtzürcher Schul- und Sportdepartement, Marc Capritz.
Zum einen haben sich gewisse Umbauarbeiten als ein bisschen komplexer erwiesen, als man gemeint hat. Und jetzt hat uns natürlich in der letzten Woche auch die Witterung nicht unbedingt entgegengespielt. Also da gibt es verschiedenste Gründe.
Aber die Sicherheit sei trotzdem gewährleistet. Das erste Spiel am Sonntag zwischen GC und Thun sei kein Hochrisikospiel. Thun-Fans haben Sitzplätze und wegen der tiefen Temperaturen gäbe es kaum einen grossen Zuschaueransturm. Die unendliche Geschichte rund um die Nutzung des Uetliberg ist ein Schritt weiter. Alle beteiligten Parteien, Gemeinden, Zürich und Staliken, der Kanton und der Wirt vom Uto Kulm, der Giuseppe Frey, haben einen Nutzungsvertrag unterschrieben. Mit diesen Unterschriften ist der Weg jetzt frei für einen neuen Gestaltungsplan für den Uetliberg. Oder er könnte frei sein. Fanny Kirstein.
Eigentlich will der Regierungsrat nichts anderes als endlich Ordnung auf dem Uetliberg. Wer zahlt was? Wo dürfen Besucherinnen und Besucher überall her? Wie viele Autos dürfen auf den Berg fahren? Etc. etc. Der Gestaltungsplan regelt einerseits genau das, er hat aber auch Konsequenzen für die Bauten, die der Giuseppe Frey illegal gebaut hat und die er eigentlich müsste abreissen, sagt der Zürcher Kantonsplaner, der Wilhelm Natrup.
Wenn keine Einsprachen erfolgen, dann können die Bauten erstellt oder zum Teil eben auch legalisiert werden, so wie das in dem Gestaltungsplan vorgesehen ist.
Die Chancen dafür stehen nicht so schlecht. Der Giuseppe Frey hat seinen Fall nämlich vor das Verwaltungsgericht gezogen. Das muss in diesen Monaten entscheiden, ob das Abreissen der Bauten zumutbar ist. Dabei spielt auch der neue Gestaltungsplan eine Rolle.
Ich gehe davon aus, dass das Verwaltungsgericht jetzt bei den Entscheidungen über die Abrissverfügung immer auch beurteilen wird, ob in nützlicher Frist mit der Schaffung eines bewilligungsfähigen Projekts gerechnet werden kann. Und da ist sicherlich jetzt wieder ein Meilenstein erreicht. Das wird das Gericht würdigen müssen.
Das heisst, wenn der Gestaltungsplan in Kraft ist, wäre es eigentlich unsinnig, dass der Giuseppe Frey die Bauten wieder abreissen muss. Er wäre dann sowieso verpflichtet, einen Teil der Bauten zu verkleinern, z.B. die Terrassen. Theoretisch sieht es also gut aus für den Giuseppe Frey. So einfach ist es aber dann doch nicht. Der Wirt hat die Rechnung ohne den Verein Pro Uetliberg gemacht. Die Präsidentin Margrit Giesel.
Ich gehe davon aus, dass wir sicher werden eine Einsprache machen werden, weil in dieser Medienmitteilung ist ja zum Beispiel die Rede von 12 Helikopterflügen pro Jahr. Das ist für uns völlig inakzeptabel.
In einem Gebiet, das zu den vom Bund geschützten Landschaften gehört, sieht das nach wie vor rechtswidrig. Es kommt also sicher zu Einsprachen und wie das Verwaltungsgericht die wertet, kann heute niemand sagen. Fazit, auch mit Unterschriften unter einem neuen Nutzungsvertrag bleibt in dieser Geschichte noch lange alles beim Alten.
Die Billette beim Zürcher Verkehrsverbund ZVV werden das nächste Jahr teurer. Weil der Bund mit den Preisen für die Bahntrassee um 200 Millionen Franken aufgeht, hat der ZVV höhere Kosten. Die kann er decken, wenn er mit den Billettpreisen durchschnittlich gut 3% aufgeht. Der ZVV will aber nicht alle Billette verteuern. Auf Kurzstrecken und in der Stadt Zürich gehen die Preise nicht auf. Teurer werden vor allem die Einzelbillette und die Tageskarten. Das Theater am Neumärt kommt eine neue Leitung über. Ab 2013 und 2014 heisst der neue Direktor Peter Kasten Müller. Der 41-jährige Regisseur kommt aus München und hat an verschiedenen Theaterhäusern in Deutschland und in der Schweiz inszeniert und Regie geführt. Unter anderem Berlin-Alexanderplatz am Theater Basel. Es ist nach der Swissair die zweitgrösste Firmenpleite der Schweiz, der Zusammenbruch der Winterthurer Erbgruppe im Jahr 2003. Zwei Wochen lang haben die Staatsanwälte, die Anwälte und Zeugen vor dem Bezirksgericht Winterthur geredet. Nur der Anklagte, der letzte Firmenchef, der Rolf Erb, hat geschwiegen. Heute Morgen, am letzten Prozesstag, hat er jetzt geredet. Nicole Marti, was hat denn der Rolf Erb gesagt?
Der Rolf Erb ist heute Morgen angestanden, um sich zu verteidigen, wie er gesagt hat. Und damit ist auch schon klar gewesen, der Rolf Erb fühlt sich absolut unschuldig. 2,5 Stunden lang hat er am Gericht erklärt, wieso dass er weder Unterlagen gefälscht hat, um von den Banken Geld zu bekommen, noch Geschäftspartner um Geld betrogen hat. Kurz zusammengefasst kann man vielleicht sagen, der Rolf Erb sagt, er sei all diesen Fragen gar nicht zuständig gewesen. Entweder sei sein Vater, der Buchhalter oder auch der Finanzchef der betroffenen Tochtergesellschaft verantwortlich gewesen.
Und wie ist der letzte Firmenchef der milliardenschweren Erbgruppe auftreten? Wie hat er gewirkt?
Auf mich hat der Rolf Erb heute sehr routiniert, sehr abgeklärt gewirkt. Von den Tränen, die am zweiten Protesttag noch geflossen sind, war er heute weit weg gewesen. Vor 2 Wochen am Anfang des Prozesses hat der 60-Jährige ja gesagt, dass er Probleme mit dem Herz hat. Heute habe ich von diesen gesundheitlichen Problemen nichts gemerkt. Der Rolf Erb hat, wie gesagt, 2,5 Stunden lang geredet, doziert, muss man fast schon sagen, und das ohne Pause. Er hat nur zwischendurch mal einen Schluck Wasser genommen. Und als der Gerichtspräsident nach fast 2 Stunden Pause hat wollen machen, hat der Rolf Erb ziemlich bestimmt gesagt, er hätte nicht mehr lange, würde noch gerne fertig machen. Vom Inhalt her hat sich der Rolf Erb heute als vielbeschäftigter und erfolgreicher Geschäftsmann mit mehr als 4'000 Mitarbeitern dargestellt, als einer, der seine Bereiche der Erbgruppen im Griff hatte und dort auch einen Haufen Gewinn gemacht hat. Aber der Rolf Erb hat auch immer wieder ein bisschen durchblicken lassen, der eigentliche Chef der Erbgruppe sei sein Vater, der Hugo Erb, gewesen. Sein Auftreten heute vor Gericht hat aber gar nicht danach ausgesehen, wie wenn der Rolf Erb von Beruf einfach Sohn gewesen wäre. Und auch offiziell ist er der Chef des Unternehmens gewesen.
2 Wochen ist der Prozess gegangen. Wie geht es denn jetzt weiter?
Im Moment ist der Prozess immer noch am Laufen. Er sollte heute aber noch fertig werden. Das Urteil, das gibt es dann frühestens in 2 Wochen.
Danke, Nicole Marti. Nach der Sportferien am 13. Januar wollen die Lehrer im Kanton Schaffhausen streiken. Vom 7:30 bis um 9:30 am Morgen. Die 2 Stunden bringen die Schulbehörden im ganzen Kanton ins Rotieren, weil sie Aushilfslehrer suchen müssen. Und die Eltern, die wissen nicht so recht, wann ihr Kind in die Schule muss. Aus Schaffhausen, Christa Elin.
Die Verunsicherung ist bei vielen Eltern sehr gross, weil man wüsste nicht, was jetzt gelte. Vor einer Woche haben die Kinder einen Brief mit heimgebracht, dass die Schule und der Kindergarten am 13. Februar wegen einer Demonstration erst am 10. Uhr anfangen. Unterdessen hat der Erziehungsdirektor Christian Amsler aber angeordnet, die Schule müsse schon am 7:30 stattfinden. Von dem wissen die Eltern der Kindergartenkinder in der Stadt Schaffhausen offiziell aber nichts. Darum fragen sie sich, ob ihr Kind dann eine Strafe bekommt, wenn sie erst am 10. Uhr in die Schule kommen. Die Schulpräsidentin Katrin Huber winkt ab.
Also da ist es sicher, die Kinder kommen garantiert keine Strafe über, da ist es auch sicher nicht. Das ist ja genau das, was uns an der ganzen Situation stört, dass also die leidtragenden Kinder respektive auch die arbeitstätigen Eltern sind.
Die Eltern dürfen ihr Kind 2 Stunden später schicken. In der Stadt gehen wir aber davon aus, dass die Kinder am 7:30 in die Schule kommen. Die Schulhäuser sind überall offen. Katrin Huber, die selber Mutter ist von 3 Schulkind, kritisiert die Lehrer wegen dem Streik mit klaren Worten.
Es ist etwas, was grundsätzlich in meinen Augen nicht geht, dass man die Unterrichtszeit missbraucht, um seine Anliegen, seine persönlichen Anliegen vorzubringen. Also ich finde, der Weg ist der falsch. Aber wir werden jetzt mit dem müssen schwacken und schauen, was wir, dass wir möglichst können, das Chaos in Grenzen halten.
Ausschliessen können sie ein Chaos bis jetzt aber nicht. Die Schulpräsidentin der Stadt hat den Überblick nämlich noch nicht, wie viele von den 500 Lehrerinnen und Lehrern gehen streiken. Es sehe aber danach aus, dass es in fast allen Schulhäusern 2 bis 3 Lehrer gäbe, die nicht mitmachen wollen und die Schüler im ganzen Schulhaus betreuen. Ähnlich ist es in Neuhausen. Dort findet der Unterricht in allen Schulstufen statt, sagt der Schulpräsident Rudi Meier, ausser bei der Real.
Bei der Realschule ist durch die grosse Abwesenheit der Mehrheit der Lehrpersonen nicht möglich, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Dort werden die Eltern schriftlich informiert.
Die Realschüler von Neuhausen dürfen wegen dem Streik am 13. Februar also länger ausschlafen.
Wenn es in der letzten Zeit um den Finanzplatz Zürich gegangen ist, dann ist es vor allem um Banken gegangen, die in der Krise sind. Aber es gibt eine andere Branche in der Finanzwelt, die Versicherungsbranche, und die spürt nichts von Krise. Im Gegenteil. Der Schweizerische Versicherungsverband SSV hat heute in Zürich auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurückgeschaut. Und in den nächsten Jahren können es Zürich hunderte neue Arbeitsplätze bei den Versicherungen geben. Der Christoph Brunner hat mit dem Direktor vom Schweizerischen Versicherungsverband, mit dem Lucius Dürr, geredet.
Die Finanzbranche ist ja durchgeschüttelt worden in den letzten paar Jahren. Man hört von Milliarden abschreiben bei den Banken, von Stellenabbau. Wieso, Lucius Dürr, stimmt da die Versicherungsbranche nicht in das Klagelied ein?
Ja, wir haben auch keinen Grund. Wir wachsen nach wie vor, Zahlen zeigen es deutlich auf. Wir sind eine stabile Branche. Unsere Unternehmen sind gut geführt, haben die Kosten im Griff auch, machen keine Abenteuer, sondern sind risikogerecht. Und das alles führt dazu, dass wir eine sehr stabile Branche sind.
Der Finanzplatz Zürich ist bedeutend für die ganze Schweiz. Wie wichtig sind da die Versicherungen?
Ja, sehr gross. Also, der Stadtrat Martin Vollenwieder hat einmal gesagt, gewissen Sinn sind Banken und Versicherer fast ein Klumpenrisiko, gerade jetzt in der Stadt. Aber es kann ja auch Klumpenchancen sein, nicht? Und gerade bei uns kann man sagen, also von Risiko kann da kein Rede sein, nicht? Also wir sind auf keine Art und Weise bedroht, höchstens von der Überregulierung, aber ganz sicher nicht wirtschaftlich gesehen. Und sind ein sicherer Wert für Zürich. Und wir wachsen in Zürich vor allem im Rückversicherungsbereich. Zürich wird zum Rückversicherungshub. Immer mehr Rückversicherer kommen auf Zürich, zum Beispiel von Bermudas als ein Beispiel. Das zeigt, wir sind attraktiv. Und da habe ich keine Angst, dass das ändern wird, wenn wir unsere Standortfaktoren sagen. Das müssen wir natürlich.
Es hat die Studie gegeben Mitte Januar von der Volkswirtschaftsdirektion, die eben auch vorausgesagt hat, dass im Gegensatz zu der Bankenbranche, Versicherungsbranche da noch ein Wachstum hat. Wie man das auch merken bei den Arbeitsplätzen?
Ja, also das wäre natürlich auch das Ziel. Also wir wollen einerseits die Arbeitsplätze sichern, aber wenn es auch geht, vergrössern, oder? Und gerade durch die Tatsache, dass Zürich könnte ein Rückversicherungshub werden, wo klar mehr Spezialisten braucht, dass man mit einer Marktöffnung gegenüber der EU, wenn man den vollen Marktzugang hätte, könnte man auch zu einer Art Pension-Hub werden, dass das viel mehr Pensionskassengeld aus Europa in die Schweiz fließen, weil wir sehr stark sind in dem Geschäft, sehr gut sind. Und das würde auch neue Arbeitsplätze bedeuten. Wie viel das sind, ist schwierig. Wir haben mal eine Schätzung gemacht. Ich bin nicht sicher, ob die stimmt, aber das könnte durchaus über 1000 sein, nicht?
Sind denn die Spezialisten, die Sie vorhin angedeutet haben, sind die da? Haben wir die?
Ja, die haben wir. Aber wir müssen noch weitere ausbilden. Also wir müssen unbedingt schauen, dass auch mehr Schweizer oder Schweiz sesshafte Leute die Ausbildung machen. Das ist für uns eine Aufgabe, die Ausbildung zu machen, zu forcieren und zu behalten.
Der Lucius Dürr, Direktor vom Schweizerischen Versicherungsverband. Die Frage hat Christoph Brunner gestellt.
Regionalschau Wochengast. Diesen Sonntag ist es der Zürcher Altstadtrat Robert Neukomm. Am Sonntag sind es genau 20 Jahre her, dass der Blattspitz, der Nidelpark, geräumt worden ist. Was hat der, der damals Polizeivorstand war, für Erinnerungen an den Tag? Warum hat es, kaum ist der Blattspitz geräumt gewesen, am Letten eine neue offene Drogenszene gegeben? Und wie beurteilt er die heutige Zürcher Drogenpolitik? Wir fragen, Robert Neukomm antwortet, am Sonntagabend um 17:30 im Regionalschall Zürich Schaffhausen auf DRS1.
Wenn der Schriftsteller Lukas Bärfuss Premiere hat, dann schaut die ganze deutschsprachige Theaterwelt auf Zürich. Gestern war in der Box vom Schiffbau Premiere von seinem neuen Stück 20.000 Zeiten. Delinor Landmann ist schauen.
Ein Moralist ist der Lukas Bärfuss. Ob er sich die Schweizer Entwicklungshilfe vornimmt, wie im Roman 100 Tage, oder in seinem Stück Alices Reise in die Schweiz, Fragen stellt zur Sterbehilfe. Es geht um Wert und was sie gelten. Beim Lukas Bärfuss. Und diesem Prinzip bleibt er auch für sein neues Stück treu. 20.000 Seiten fragt, was Erinnerung gilt. Ist sie das Fundament für unser Leben oder ist sie eine Last, wo man schnell loswerden will? Das tönt ernst, ist aber streckenweise sehr lustig. Der Bärfuss erzählt von einer bösen Welt und zeigt sie, aber nicht direkt anklagend, er zeigt sie als Farce mit bitterbösen Wendungen und unsicheren Schlüssen. Anfordert das Ganze aber als Komödie. Ein junger Mann mit Namen Toni hat einen Unfall.
Er ist in eine Mulde gestiegen und dann kam von oben diese Kiste, ein großer Umzugskarton voller Bücher, direkt auf seinen Kopf verschreckt. Er glaubt, dass der Inhalt dieser Bücher in seinem Kopf gespeichert sei.
Die 20.000 Seiten im Kopf von Toni berichten Unrühmliches. Es geht um die Geschichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Der Toni hat plötzlich Tausende von Einzelschicksalen im Kopf. Er weiss um Gewinner und um Verlierer von der Historie. Da ist zum Beispiel das Leben von Anton Reinhardt, der vergeblich in die Schweiz geflohen ist.
Man griff ihn auf, die Polizei verhörte ihn. Anton erzählte seine Geschichte, aber man glaubte ihm nicht. Und schickte ihn ein paar Tage später zurück.
Auf der Bühne sind die 20'000 Seiten sichtbar, gelocht, ordentlich verräumt in Archivordner. Das Publikum sitzt rund um ein niedriges Büchergestell und schaut auf das Stück wie auf ein Boxmatch. Die 20'000 Seiten bringen alle in Verlegenheit. Keiner will so genau wissen, was es mit ihnen auf sich hat. Keiner will wissen, was ihre Geschichte könnte erzählen. Und so machen sich alle die Finger dreckig. Toni seine Freundin, die Fernsehzuschauer, die oppositionelle Linke und auch der Toni selber. Der Regisseur Lars-Ole Walburg hat sich für die Uraufführung dafür entschieden, die Farce im Stück von Lukas Barfuss zu unterstreichen. Die Schauspieler übertreiben mit Lust und treiben ihre Figuren an den Rand von Karikaturen. Keine Seite ist vor ihrem Spott sicher. Das hat etwas für sich. Die Moral von dieser Geschichte kann nicht einfach verräumt werden in der Gutmenschenschublade. Der Zugriff sorgt aber auch für Probleme. Er ist ein ziemlich starres Korsett für ein Stück, das quecksilbrig in alle Richtungen funkelt. Eine Gratwanderung. Das Zürcher Premierenpublikum hat warm applaudiert.
Delinor Landmann, die nächste Vorstellung von 20'000 Seiten von Lukas Barfuss ist heute Abend gemacht in der Box vom Schiffbau. Regionaljournal Zürich Affus, es ist 13 Minuten vor 6. Ein halbes Jahr in einer fremden Stadt leben, eine neue Kultur und neue Menschen kennenlernen und die Erlebnisse literarisch verarbeiten. Das macht das Literaturhaus Zürich möglich mit dem Projekt Writers in Residence. Das Literaturhaus lädt für 6 Monate Schriftstellerinnen und Schriftsteller von weit weg auf Zürich ein, stellt eine Wohnung und ein Stipendium zur Verfügung und schenkt so Zeit zum Schreiben. Nicole Freudiger hat mit Beatrice Stoll geredet, Leiterin vom Literaturhaus.
Beatrice Stoll, seit dem vorletzten Dezember laden Sie jeweils Autorinnen und Autoren aus dem Ausland ein für ein halbes Jahr auf Zürich als Writers in Residence. Warum machen Sie das?
2008, glaube ich, ist die Stiftung PWG von der Stadt Zürich ist auf uns zugekommen und hat gesagt, sie werde 20 im 2010 und sie würde uns gerne eine Wohnung zur Verfügung stellen für 5 Jahre für Writers in Residence. Und dann hat quasi, haben zwei Interessen zusammengefunden und dann ist es ganz schnell gegangen.
Und für wen ist es gedacht? Also wem dient es?
Das dient natürlich den Autoren, selbstverständlich. Das dient dem kulturellen Leben, dem kulturellen Humus. Das ist einfach ein gesellschaftlicher Austausch, der stattfindet, ein kultureller Austausch. Wir tun aus dem Grund auch ganz bewusst keine deutschsprachigen Autoren. Die haben gesagt, wir wollen raus in die Welt. Wir wollen fremde Kulturen reinholen, die da in der Schweiz nicht unbedingt sonst ankommen. Und dann findet eine Reibung statt, ein Austausch, eine Begegnung. Und die ist zwar nicht messbar, was die bringt, aber die bringt unbedingt etwas.
Und wie finden Sie die Leute?
Wir haben uns entschlossen, Kuratoren zu benennen. Das sind Profis vor Ort, die die Literaturszene kennen und die uns Vorschläge machen, wer könnte in Frage kommen. Weil wir haben ein paar Auflagen. Also wir verlangen, dass die Autorin, der Autor, entweder eine von unseren 4 Landessprachen kann oder Englisch. Und dann müssen sie schon publiziert haben, mindestens 2 Bücher in einem Verlag. Und dann gibt es uns, das ist eine 3-köpfige Jury. Und wir kommen dann die Vorschläge rüber und dann schauen wir das anschauen und schauen dann auswählen.
Jetzt ist es Asli Erdogan. Was hat Sie bei ihr überzeugt?
Asli Erdogan ist Autorin, sie ist eine hervorragende Autorin und sie ist sehr politisch aktiv. Sie setzt sich ganz stark für Kurden ein und da muss ich Ihnen, glaube ich, nicht mehr sagen, dass das in der Türkei ein grosses Problem ist. Sie wird bespitzelt, sie wird schikaniert, sie muss immer wieder auf Polizeiposten in Istanbul. Und dann ist das wie so eine Mischentscheidung. Sie hat gesagt, erstens ist es eine sehr gestandene, gute Autorin und man hat jemanden, wo es jetzt auch günstig ist, wenn sie mal weg kann.
Beatrice Stoll, Leiterin vom Literaturhaus Zürich. Zeit zum Schreiben geschenkt bekommen im Rahmen des Programms Writers in Residence hat Dasle Erdogan. Die 42-jährige Autorin aus der Türkei schreibt Roman, Gedicht, Erzählungen und eine Kolumne in einer kurdischen Zeitung. Zürich ist für sie eine fremde Welt, aber gleichzeitig auch ein Unterschlupf. Das Porträt von der Nicole Freudiger.
Dick eingepackt in eine rote Bomberjacke, die rot-schwarzen Haare unter der Kappe und die Hände fest in den Jackentaschen, steht Asle Erdogan mitten auf der Gäbruck und schaut auf den See raus.
Every time I pass from there, reminds me of Istanbul.
Jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, erinnert es mich an Istanbul. Es riecht wie am Meer und klingt wie Istanbul. Die Möwen, die vielen Leute, die Autos, die vorbeifahren.
Like Istanbul, you know, it's crowded, cars are passing.
Die Gäbruck ist eine von ihren Lieblingsplätzen in Zürich. Ein bisschen Heimat in einer Stadt, die sonst gar nichts mit die Heiz zu tun hat.
You come from a very chaotic, busy, very crowded, very noisy city.
Man kommt von einer sehr chaotischen, beschäftigten, übervollen Stadt an einen Ort, der ruhig ist und sicher.
To somewhere calm, I guess, quiet and safe.
Ruhig und sicher. Zürich ist für Asle Erdogan ein Rückzugsort. Das merkt man auch, wenn sie die Aussicht aus ihrer Wohnung beschreibt.
From the window I look, it's surrounded by the hills. So.
Wenn ich aus dem Fenster schaue, sind da rundherum Hügel, der Himmel ist enger hier und ich fühle mich irgendwie beschützt.
And that's a impression I found more, a kind of more sheltering.
Ein Schutz, den Asle Erdogan im Moment gerade dringend braucht. Die Heiz Istanbul kämpft sie für die Rechte der Kurden, schreibt Kolumne in einer kurdischen Zeitung und wird dafür von der Polizei bespitzelt und schikaniert. Sie war damals im November in Istanbul nicht einmal sicher, ob sie es schafft auf Zürich, und hat sich gefragt,
«Will I be able to go to Zürich or will I be in jail in December?»
«Schaffe ich es nach Zürich oder bin ich im Dezember im Gefängnis? Zürich war Freiheit.» Der Gegensatz zum Gefängnis in Istanbul.
The counterpart of jail.
In Zürich fühlt sich Asle Erdogan also sicher, auch wenn sie vor dem Dezember noch nie da war. Ihr einziger Bezug zu Zürich war, dass sie als 19-Jährige Max Frisch gelesen hat. Die Schweiz, die hat Asle Erdogan aber schon vorher gekannt und sie hat eine spezielle Bedeutung für sie. In der Schweiz hat sich Asle Erdogan nämlich definitiv fürs Schreiben entschieden. 20 Jahre ist das her. Asle Erdogan hat damals als Physikerin am CERN zu Genf gearbeitet.
I was working every day 12, 14, 15 hours.
Ich habe jeden Tag 12, 14 Stunden gearbeitet. In der Nacht habe ich geschrieben und dann bin ich direkt wieder zur Arbeit.
Then go back to work.
Damals ist ihr erster Roman entstanden, «Der Muschelmann». Asle Erdogan ist bewusst worden, dass sie nicht in die Welt der Physik gehört.
Somehow one day I woke up.
Eines Tages bin ich aufgewacht und bin einfach nicht mehr zur Arbeit gegangen. Das Schreiben war stärker als die Physik.
So somehow writing won over physics.
In der Schweiz ist Asle Erdogan also zur richtigen Schriftstellerin geworden. Die Schweiz symbolisiere für sie darum ihre literarische Seite, sagt sie. Und da kommt er wieder, der Gegensatz von der ruhigen Schweiz zu der Türkei, wo sie einhängt. In der Türkei gibt es einfach so viel, was sie vom Schreiben abhalten.
Political pressure is one side.
Der politische Druck ist das eine. Aber es gibt auch den Druck des Wettbewerbs, der Eifersucht und des Machotums. Das alles frisst einen auf.
It's eating you every day.
Wo sie gehört hat vom Stipendium zu Zürich, hat sie darum gewusst, sie muss wieder in die Schweiz.
I felt I was going to start writing here.
Ich hatte ein Gefühl, dass ich hier in Zürich wieder zu schreiben beginne. Und so war es auch.
And it happened.
Das Erdogan schreibt also an ihrem nächsten Roman. Wie im letzten Roman geht es wieder um Freiheit und Isolation. Die beiden Gefühle begleitet das Erdogan seit langem und sie erlebt sie auch in Zürich. Die Freiheit weg von der Schikane in der Türkei, die Freiheit als Frau in einer westlichen Gesellschaft und gleichzeitig die Isolation, das Leben in einer fremden Welt, wo sogar die ganz einfachen Sachen im Alltag so anders sind.
No noise after 11 Uhr.
Kein Lärm nach 11 Uhr, die speziellen Säcke für den Abfall oder die Waschmaschine mit anderen Teilen, das wäre in der Türkei absolut unvorstellbar.
Completely unthinkable for Turkish people.
Dazu kommt die Isolation wegen der Sprache. Das Türkische
trennt sie von den Menschen zu Zürich. Dabei ist ja die Sprache für sie als Schriftstellerin so zentral.
There is this term writer in exile.
Es gibt den Ausdruck Autor im Exil. Die Heimat einer Autorin ist ihre Sprache. Ist sie an einem fremden Ort, muss sie erst neue Wurzeln bilden.
Again, she has to be rooted.
Und so lebt Asle Erdogan in Zürich in zwei Welten. Der sicheren, freien und der fremden, manchmal unverständlichen. Und wenn das Heimweh zu gross wird, dann steht sie auf die Gehbrücke und der Zürichsee wird ein bisschen zum Bosporus.
Die türkische Autorin Asle Erdogan im Porträt von der Nicole Freudiger. Am nächsten Donnerstag liest sie im Literaturhaus aus ihrem Roman «Die Stadt mit der roten Pellerine».
Regional, diagonal, quer durch die Schweiz und für einmal bis ins Weltall. Mit Baselbieter Schülern nehmen wir Kontakt auf mit der internationalen Raumstation.
Why did you want to become an astronaut?
Yeah, that's an interesting question.
Und jetzt müssen die Kinder 6 Wochen ins Astronautentraining. Dann fragen wir, warum der Bund bei seiner schwierigen Suche nach Asylunterkünften nicht stärker auf die eigenen halbleeren Militärkasernen setzt. Und wir schauen zurück auf eine Nacht- und Nebelaktion. Vor genau 20 Jahren ist die offene Drogenszene am Zürcher Platzspitz geräumt worden.
Also man wird alles zugemacht, wir werden abgeklemmt, aber süchtig sind wir gleich noch, oder? Und das ist wirklich der perfekte Platz, ich verstehe es nicht.
Regional Diagonal, morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten, hier auf DRS 1.
Es ist und bleibt bitterkalt. Der Wetterbericht von SF Meteo mit dem Felix Blumer.
In der Nacht ist es über dem Sendegebiet aufgelockert, bewölkt und es wird wieder extrem kalt. Die Temperaturen gehen zwischen Männedorf und Kloten auf Wert um minus 16 Grad zurück. Den Tag durch ist es ziemlich sonnig, auch wenn immer wieder ein paar Hochnebelfelder vorbeiziehen. Es ist aber rasenweg kalt, dass der Hochnebel nicht sehr dicht ist und die Sonne immer wieder durchscheinen kann. Morgen Nachmittag zeigen das Thermometer zwischen Niederglatt und Elk rund minus 9 Grad. Zusammen mit der kräftigen Brise wirkt das aber wie minus 18 Grad. Auf dem Uetliberg liegt der Höchstwert bei minus 14 Grad. Am Sonntag ändert sich wenig. Es ist oft sonnig mit Hochnebelfeldern über dem Sendegebiet. Es bleibt eisig mit minus 8 Grad am Zürichsee und es bläst weiterhin eine steife Brise.
Und noch etwas. Trotz Kälte, eisigen Temperaturen und Frost, die Weiher und Seen sind im Kanton Zürich alle noch gesperrt. Und zum Schluss, vor dem Echo der Zeit, nochmal die wichtigsten regionalen Meldungen vom heutigen Tag. Wenn am Sonntag die Rückrunde der Fußballmeisterschaft abpfiffen wird, ist das letzte Grundstadion noch nicht ganz fertig umgerüstet. Die Zeit hat nicht gelangt, um die Sicherheitsmassnahmen ganz umzusetzen. Ein Grund war das Wetter. Das sagt die Stadt Zürich gegenüber dem Regionaljournal. Die Sicherheit sei am Sonntag aber gewährleistet in der Partie GC gegen Thun. Für den Uetliberg-Kulm gibt es jetzt endlich einen Nutzungsvertrag. Alle beteiligten Parteien haben einen Vertrag unterschrieben, der Rechte und Pflichten regelt. Und eigentlich könnte jetzt der Kanton den neuen Gestaltungsplan umsetzen, wenn es nicht wieder neue Einsprachen gibt. In der Versicherungsbranche im Raum Zürich soll es in den nächsten Jahren Hunderte von neuen Arbeitsplätzen geben. Das hat der Lucius Dürr gesagt, der Präsident des Schweizerischen Versicherungsverbandes während der Jahresbilanzkonferenz. Die Versicherungsbranche hat im Vergleich zu den Banken ein außerordentlich gutes Jahr hinter sich und ist praktisch in allen Geschäftsbereichen gewachsen. Und das war es von heute. Redaktion Michael Hiller. Am Mikrofon war Margrit Meier.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.